Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ostern. Eier bemalen wird gängige Aktivität. Lämmer und Hasen bekommen höchste Priorität. Ist das die Identität des Festes oder nur gefühlte Realität? Aber im Ernst, warum ist Ostern überhaupt ein Fest? Weil der Hase bekanntlich in einem Nest Eier aus Schokolade zurücklässt? Oder weil jemandem ein Tag zum Schulfrei fehlte und dafür das nächstbeste Datum wählte? Nein, das macht doch gar keinen Sinn. Tag der Arbeit haben wir ja schon im Kalender stehen. Ostersonntag, Ostermontag, Karfreitag. Was ist da nochmal passiert? Haben sich da nicht die Römer geirrt und Jesus schuldlos umbringen lassen, weil manche ihn für seine bedingungslose Liebe hassten? Ja, genau so war's. Das war ganz schön krass. Er wurde ausgepeitscht, gedemütigt, misshandelt, gefoltert bis fast zum Tode. Und schließlich haben sie ihn an ein Kreuz genagelt. Unter den Römern war das die schlimmste und brutalste Hinrichtungsmethode. Aber warum? Warum ließ er all das mit sich machen? Weißt du was? Lassen wir die Tatsachen einmal sprechen. Gott liebt dich und er liebt mich und er liebt jeden Menschen auf der ganzen Welt. Und es ist sein allersehnlichster Wunsch, Gemeinschaft zu haben mit uns. Aber eine Sache steht dabei im Weg. Er ist perfekt, makellos. Wir sind komplett unperfekt. Nicht unperfekt im Sinne von wertlos, ohne Sinn und Zweck, sondern unperfekt im Sinn von beschmutzt und befleckt. So wie jeder Mensch, der Schlechtes tut. Außer Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist durch und durch gut. Damit wir uns nicht länger plagen, hat Jesus unseren Schmutz zum Tode ans Kreuz sozusagen getragen. Aber er blieb nicht tot, er stand wieder auf nach Tragen. Es war kein Versagen. Und so wird dem, der bekennt, es ist mein Schmutz, der mich von dir, Gott, trennt. Jedem, der genau das glaubt, der Jesus genau das glaubt, dem wird erlaubt, für immer und ewig in der Liebe Gottes zu bleiben. Das ist die wahre Botschaft dieses Festes. Jesus will nur dein Allerbestes, nicht beschränkt auf diese Zeit, sondern ewiges Leben in Ewigkeit. Warum Ostern? Darum Ostern.
Der Herr ist auferstanden. Ihr spürt das hoffentlich an dem, an uns, die wir hier vorne sind. Vielleicht hast du das auch so ein bisschen gespürt, als du reingekommen bist. Es liegt was in der Luft. Freude, Hoffnung. Vielleicht bei dem anderen, ein oder andere noch ein bisschen eine Spur von Karfreitag. Weil das zusammengehört, wer Ostern feiern will, der darf Karfreitag nicht verdrängen. Wer von vollkommener Freude sprechen will, und von der will ich heute sprechen, der darf den Tränen nicht ausweichen. Wir haben das gerade gehört in dem Poetry Slam, Damit wir uns nicht länger plagen, hat Jesus unseren Schmutz zum Tode ans Kreuz sozusagen getragen. Aber er blieb nicht tot, es war kein Versagen, er stand wieder auf nach 3 Tagen. Das ist der Grund, warum wir heute feiern. Das ist der Grund, warum Ostern vollkommen ist, etwas vollkommen wird. Denn das, was Jesus am Freitag, am Karfreitag vollbracht hat, das bringt heute seine ganze Frucht. Vollkommene Freude, die uns niemand mehr nehmen kann. Und auf diesem Weg hin zu der vollkommenen Freude, dass wir das begreifen können mit unserem Verstand und unserem Herzen, habe ich uns 5 Schritte mitgebracht, die wir so miteinander gehen wollen und auf die ich uns so ein bisschen einladen möchte, dass wir sie miteinander gehen in dieser Predigt. Und der erste Schritt und das Erste, was Jesus spricht zu seinen Jüngern, ist: Wir, du und ich in diesem Leben, werden traurig sein. In Vorbereitung auf Karfreitag und seinen Kreuzestod, da sitzt Jesus zusammen mit den Jüngern und er spricht mit ihnen und versucht sie vorzubereiten auf das Leid, was kommen wird und wodurch sie aber Hoffnung und Zuversicht und wahre Freude erlangen werden. Und er sagt Folgendes in Johannes 16, Vers 20: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Jesus bereitet sie vor auf das Leid, was kommt. Und er sagt: Ihr werdet weinen und klagen. Und wenn er von Weinen und Klagen spricht, dann spricht er von der Totenklage. Und das haben sie auch verstanden, dass das nicht irgendwie ein Weinen ist, weil irgendwie so ein kleines Missgeschick passiert ist, sondern er spricht von der Totenklage, die sich bei den Juden damals so ausdrückte, dass man laut geweint hat, dass man Klagelieder gesungen hat, dass man sich Kleider zerrissen hat vor Trauer, dass man gefastet hat. All das waren Dinge, die zu der Totenklage mit dazu gehörten. Und Jesus sagt: Das kommt auf euch zu. Das kommt auf euch zu. Jeder von uns, jeder Mensch geht anders mit Trauer um. Als wir in dieser Woche Abschied genommen haben von Jürgen Westervoort, da hat man das so beobachten können. Die einen, die versuchen, sich zusammenzureißen, und die anderen, die das nicht können. Die einen, die ganz still werden, die anderen, die irgendwo hin müssen, reden müssen. Jeder Mensch geht anders mit Trauer um, aber Jesus sagt den Jüngern: Ihr dürft weinen und ihr dürft klagen. Es wird kommen und ihr dürft weinen und ihr dürft klagen. Und Jesus spricht ihnen das so zu, weil er weiß, wie sich Trauer anfühlt. Er kennt den Schmerz des Abschieds, die Angst vor Verlust, die Leere nach dem Tod. All das erlebt er selbst und er spricht von Tränen, weil sie dazugehören zum Leben. Der kürzeste Vers der Bibel lautet: Jesus weint. Johannes 11, 35. Deine Tränen, meine Tränen, unsere Tränen, sie sind bei Gott gut aufgehoben, weil er weiß, wie sich das anfühlt. Und er spricht ihnen zu, den Jüngern zu, und er spricht uns auch zu: Hey, weißt du, die Welt, wenn du traurig bist, dann wird sie nicht trösten, sondern sie wird dich leiden lassen. Die Welt, in der wir leben. Er geht sogar noch weiter und sagt: Hey, die Welt wird sogar noch Salz in eure Wunden streuen. Das ist auch Teil von Gottes Plan. Und Jesus bereitet die Jünger so vor auf das, was geschehen wird, wenn er am Kreuz stirbt und unter ihm die Anführer des Volkes reden werden, sich das Maul zerreißen werden. Und wir lesen in Lukas 23, Vers 35, was sie sagen. Da sagen sie spöttisch: Im Angesicht des Sterbens von Jesus, Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Hey, es gibt harte Dinge in unserem Leben, die uns aus dem Leben reißen können, die uns komplett aus der Bahn werfen, und mit ihnen können wir umgehen, wenn wir sie kommen sehen. Wenn wir sie kommen sehen. Und Jesus bereitet die Jünger darauf vor, dass Leid kommt. Und er bereitet dich darauf vor, dass in diesem Leben, was du lebst, Leid kommen wird. Wir leben ja in so einer Welt, die das nicht so wahrhaben will, ne? Wir leben in einer Welt, wo uns so unzählige Momente des Glücks präsentiert werden und wir so begreifen und glauben sollen, Erfolg, der stellt sich dann ein, wenn du stark genug dich bemühst und wenn du hart genug an dir arbeitest, dann kannst du dich selbst verwirklichen und kannst dieses Instagram-Leben leben. Und das ist dieses Instagram-Leben, dieses Leben, was Menschen auf Social Media so nach außen stellen, dass es das gar nicht gibt, sondern dass das nur Momentaufnahmen sind, das sagt die Welt dir nicht. Und du denkst, das ist realistisch, das kann Leben sein, ein Leben, wo immer alles gelingt. Die Welt will dich darauf nicht vorbereiten, sondern worauf die Welt dich vorbereitet ist, Leid zu verdrängen, Trauer zu verdrängen. Die Welt lehrt uns Verdrängung. Und Jesus sagt, ich will dich vorbereiten auf das Leben, weil das Leben ist nicht Instagram. Ihr werdet weinen und klagen. Ihr werdet traurig sein, sagt Jesus. Das ist eine Zusage in deinem Leben. Du wirst weinen und klagen, du wirst traurig sein. Und es ist besser, wenn wir heute schon lernen, uns auf Trauer vorzubereiten und lernen, mit Tränen umzugehen, weil wir werden in unserem Leben viele Tränen vergießen. So wie am Karfreitag. Auch die Jünger, das dann selber so lernen müssen. Und ihr habt am Karfreitag, zumindest einige von euch, die da waren, ihr habt das, was ihr an Tränen vergossen habt in eurem Leben oder gerade in eurem Leben vergießt, auf so Tränen geschrieben, ne? Eure Schmerzen, eure Scham, eure Erschöpfung, eure Schuld, eure Sehnsüchte, euren Kummer, den ihr habt in eurer Familie, in eurer Ehe oder vielleicht auch in der Ehe und Familie, die ihr einmal hattet, weil ihr jetzt alleine seid. All das, was uns belastet, was dich belastet, das habt ihr, das haben wir am Karfreitag auf den Rücken von Jesus gelegt, auf diese Tränen geschrieben. 105 Zettel, hat mir Andreas gesagt, habt ihr ausgefüllt. 105 Tränen habt ihr beschrieben. Aber genug erstmal davon. Denn heute verwandeln sich Tränen in Blumen, die ihr sehen könnt hier an diesem Kreuz. Denn, und das ist der zweite Schritt, den wir geben wollen, so aus der Vorbereitung, dass Trauer und Leid und Tränen zum Leben dazugehören, hin zu das, was daraus entstehen kann, weil Trauer Freude gebärt. Und vielleicht denkst du, okay, das ist irgendwie ein komisches Wort, was der da vorne benutzt. Ich habe das benutzt, weil Jesus dieses Bild von Geburt nämlich benutzt in dem nächsten Vers, in Johannes 16, Vers 21. Nachdem er ihnen dieses Weinen und Klagen vorhergesagt hat, sagt er, hey, wisst ihr, wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, alle Schmerzen vergessen. Geburt ist nichts Sanftes, ne? Eine Geburt ist nichts für so seichte Gemüter. Eine Geburt ist schmerzhaft, blutig, manchmal voller Angst. Die Geburt unseres zweiten Kindes, unserer Tochter Emilia, die war so heftig, dass ich 2 bis 3 Tage gebraucht habe, um die in den Arm nehmen zu wollen. Weil ich darauf überhaupt nicht klarkam. Während meine Frau so eine Minute nach der Geburt sagte, oh, war viel besser als beim ersten Mal. Und ich dachte, okay, wo warst du gerade eben die letzten 3 Stunden? Deshalb stimmt dieser Vers, ne? Alle Schmerzen sind auf einmal vergessen, zumindest bei den Frauen. Ich war, wie gesagt, noch traumatisiert für 2 bis 3 Tage. Wenn das Kind dann zur Welt kommt. Geburt ist eben auch dieses Bild für Freude, die durch Schmerzen hindurch errungen wird, weil aus ihr, aus diesem Schmerz neues Leben entstehen kann. Und das, sagt Jesus, das ist Ostern. Das ist Ostern. Die Jünger waren da am Karfreitag, sie haben geweint, sie waren verängstigt, sie waren gebrochen, sie waren hoffnungslos. Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha, dieser Lehrer, dieser Rabbi, dem sie ihr Leben verschrieben hatten, mit dem sie 3 Jahre Tag und Nacht unterwegs waren, geschlafen haben, gegessen haben, ihm über die Schulter geschaut haben. Und dann ist er tot. Und am 3. Tage dann steht Jesus auf als der Auferstandene von den Toten und ist lebendig jetzt und in alle Ewigkeit. So haben wir das eben gehört aus Offenbarung 1, Vers 18. Und er kommt zu ihnen und mitten unter ihnen offenbart er sich und sagt, Friede sei mit euch. So als wenn die Geburt, als wenn das gerade gar nicht gewesen wäre, ne? Auf einmal, da bin ich. Friede sei mit euch. Verrückt. Jesus gebraucht diese Parallele zur Geburt hier übrigens nicht zum ersten Mal. In Matthäus 12, Vers 40 sagt er Folgendes voraus zwischen diese Zeitspanne, zwischen Karfreitag und dem Ostersonntag. Da heißt es, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein, im Mutterleib der Erde sein. Schon da verheißt Jesus, was geschehen wird und benutzt diese Parallele zur Geburt. Und Jesus kehrt zurück am 3. Tage aus dem Inneren der Erde, aus dem Schoß der Erde, als der Auferstandene. Und die Jünger, sie sehen seine Hände, sie sehen seine Seite, sie sehen, er ist es wirklich und sie jubeln. Und Jubel in der Bibel kann manchmal so schön nüchtern sein. Da heißt es einfach nur in Johannes 20, Vers 20, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. So. Ganz nüchtern. Dieses Wunder der Auferstehung, dass Jesus jetzt lebt und mit ihm die Freude wieder da ist. Und das ist das dritte, der dritte Schritt, den ich mit dir gehen will, dass er sie hineinführt in diese Freude und er ihnen sagt, und ich dir das zusagen möchte, diese Osterfreude, diese Auferstehungsfreude, das ist eine Freude, die im Vergleich zu der Freude, die die Welt uns verspricht, die bleibt. Das ist eine Freude, die bleibt. Die Jünger sind froh, als sie Jesus wiedersehen als Auferstandenen, hieß es ebenso ganz nüchtern. Und dieses Sehen, wisst ihr, dieses Sehen, das geht von Jesus aus. Er kommt, nicht sie machen sich auf die Suche, die haben gar nicht damit gerechnet, sondern er kommt und begegnet ihnen, dass sie ihn sehen können. Er will ihnen in diesem Weinen und Klagen begegnen. Die Initiative geht von ihm aus. Du darfst wissen, wenn du gebrochenen Herzens bist und wenn du ihn anrufst, dann begegnet er dir, auch wenn du vielleicht gar nicht damit gerechnet hast, dass er auftaucht. Aber Jesus wird auftauchen. Und Jesus macht ihnen dann ein Versprechen. Johannes 16, Vers 22. Wir bleiben einfach in diesen Versen. Und er sagt, euer Herz wird voller Freude sein. Und dann geht er sogar noch weiter und sagt, und niemand kann euch diese Freude nehmen, weil sie bleibt, weil sie Bestand hat. Hey, in diesem Leben ist nicht nur Weinen und Klagen garantiert, weil das Leben real ist und nicht Instagram. Und es gibt in diesem Leben, in dieser Welt Dinge, die immer wieder kommen werden, um uns Freude zu rauben. Sei es eine Diagnose, ein Anruf mitten in der Nacht, den du bekommst, der auf einmal dein Leben auf den Kopf stellt, ein Streit, der alles zerreißt, was ihr euch aufgebaut habt, Einsamkeit, die schwerer wird mit jedem Tag. Es gibt so viele Dinge, die uns Freude rauben können in diesem Leben. Und Jesus sagt, wenn ich auferstehe, ne? Und wenn diese Auferstehungskraft, wenn du sie einlädst in dein Leben und wenn der Auferstandene an deiner Seite ist, dann wirst du eine Freude erleben, die dir niemand mehr nehmen kann. Die zwar angefochten sein wird, aber diese tiefe Freude, die kann dir keiner mehr nehmen. Weil das eine Freude ist, die unabhängig ist von Umständen. Weil es eine Freude ist, die unabhängig davon ist, ob dein Leben gerade läuft oder überhaupt nicht läuft. Weil es eine Freude ist, die ihren Ursprung in dem hat, der den Tod besiegt hat, der ewig ist, der lebendig geworden ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deshalb hat diese Freude auch einen Namen: Jesus. Jesus, die lebendige Freude. Wenn Jesus ewig lebt und du mit Jesus ewig leben kannst, weil du ihm nachfolgst, dann hast du eine lebendige Hoffnung. Und als wir Liebesmahl gefeiert haben hier am Donnerstag, haben wir uns das zugesagt, zugesprochen, als wir das Abendmahl gefeiert haben. Da haben wir uns das Brot gereicht und haben gesagt, das Brot, sein Leib, deine Hoffnung. Einige von euch waren da. Weil mit ihm zu leben bedeutet, ewig zu leben. Und dann lebt auch unsere Freude und diese Freude kann uns niemand mehr nehmen. Lass uns einmal laut miteinander sagen, niemand kann mir diese Freude nehmen. Sag das einmal laut, niemand kann mir diese Freude nehmen. Und jetzt darfst du dich einmal zu deinem Nachbarn umdrehen, links oder rechts kannst du dir aussuchen und sagen, diese Freude kann dir niemand nehmen. Amen. Diese Freude kann dir niemand nehmen. Klingt so, als wäre ich irgendwie so ein Motivational Speaker. Steht aber in der Bibel, ne? Deswegen dürfen wir uns das zusagen. Jesus schenkt eine Freude, die bleibt. Und das bringt uns zum vierten Schritt, auf den ich dich so hinführen möchte. Dass es nicht nur eine Freude ist, die Jesus schenkt, die bleibt, sondern eine Freude ist, die vollkommen ist. Denn Jesus schließt diese Passage hier in Johannes 16 mit einem Versprechen, mit einem weiteren Versprechen ab. Da sagt er, bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Bittet nur, ihr werdet es bekommen und dann wird eure Freude vollkommen sein. Und weißt du, hier geht es nicht darum, das machen manche daraus, die diesen Vers aus dem Kontext reißen, hier geht es nicht darum, dass Gott dir alles geben wird, worum du bittest. Das steht hier nicht. Sondern Jesus erklärt mit Blick auf seine Auferstehung, dass er uns mit dem Vater versöhnt und wir jetzt in direkte Verbindung mit ihm treten können. Und dass wir jetzt im Namen von Jesus bitten können und der Vater im Himmel wird antworten auf seine Weise. Das ist das, was Jesus hiermit meint, dass der Weg jetzt frei ist in die Gegenwart Gottes und unsere Freude dadurch vollkommen wird. Wahre Freude, vollkommene Freude ist nicht die oberflächliche, kurzweilige Freude dieser Welt. Diese flüchtige Freude, diese zerbrechliche Freude. Jesus schenkt vollkommene Freude. Und wisst ihr, warum diese Freude vollkommen ist? Weil sie tief geht. Weil sie durch Tränen hindurchgeht. Weil sie nicht verleugnet, was war und was wir erleben, was Realität unseres Lebens ist. Aber sie verwandelt unsere Trauer in Freude. Es gibt eine amerikanische Psychologin und Buchautorin, Anne Voskamp. Und sie hat etwas Besonderes erlebt, etwas Traumatisches erlebt. Sie war 4 Jahre alt, als sie aus der Küche hinausgeblickt hat und ein Lastwagen rückwärts gefahren ist und ihre 18 Monate alte Schwester überfahren hat. Und sie ist darauf nicht klargekommen. Sie hat angefangen, im Teenageralter sich zu ritzen und hat dann in der Highschool zum Glauben an Jesus gefunden und hat gelernt, mit diesem Trauma umzugehen, was sich übrigens dann nochmal wiederholt hat mit ihrem Vater später. Aber da war sie dann schon gläubig, weil der auch überfahren worden ist. Aber sie hat gelernt, an Jesus zu glauben und mit Trauma umzugehen. Und sie hat ein Bestsellerbuch geschrieben, was 60 Wochen auf Platz 1 war in der New York Times Bestsellerliste, 1000 Geschenke. Und da hat sie folgendes Gebet formuliert. Gott, wenn der Schmerz kommt, erinnere mich sanft daran. Freude und Schmerz sind nur zwei Arterien des einen Herzens, das durch all jene pumpt, die sich nicht betäuben, um wirklich zu leben. Wir Menschen sind Schmerzvermeider, ne? Wir wollen keine Schmerzen. Wir lenken uns lieber ab, wir betäuben uns lieber. Wir geben uns zufrieden mit dem Schein und verpassen dabei, wirklich zu leben. Weil wir nicht traurig sein wollen und nicht verstehen, dass wahre Freude durch Tränen hindurchgeht. Es gibt sogar Christen, die lieber Angst, Krankheit, Ungewissheit gebieten, im Namen Jesu zu fliehen, anstatt Gottes Willen anzunehmen, auch in einer schwierigen Situation, anstatt im Leiden Jesus zu begegnen. So als bedeutet der Sieg Jesu, dass wir im Leben immer Sieger sein müssen. Aber das ist falsche Theologie. Unsere Freude macht Jesus vollkommen, weil tiefe Freude durch Tränen hindurchgeht. Und tiefe Freude, vollkommene Freude nicht verleugnet, dass das zum Leben dazugehört. Aber unsere Hoffnung ist und die Zusage Jesu ist, dass er das verwandelt. Dass er die Tränen verwandelt am Kreuz von Golgatha. Dass er diese Tränen hier, die wir gesammelt haben, verwandelt in diese wunderschönen Blumen, von der ich euch mal so eine mitgebracht habe. Die so schön aussieht, ne? Und dabei besteht sie doch aus Tränen. Weil das zusammengehört. Das ist kein Trick, ne? Das ist jetzt keine Magie, die ich hier dank des Kreativteams so machen darf, sondern da steckt eine Botschaft drin, in diesen Blumen aus Tränen. Das, was du Jesus hingelegt hast, aufgeschrieben hast am Karfreitag, die 105 von euch, die das getan haben und die anderen, die das vielleicht im Herzen getan haben, das ist, Jesus verwandelt das in Blumen. Die Träne, die du beschrieben hast, ist zur Blume geworden, weil Ostern wahr ist, weil Jesus lebt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Trauer, der Schmerz, die Tränen, das alles wird ein Ende haben einmal bei ihm, dem Auferstandenen, der lebt und mit dem wir auferstehen werden zu ewigem Leben. Und deshalb möchte ich dich zum Schluss dieser Reise, auf die ich dich genommen habe, zum 5. bringen. Hey, du bist eingeladen zu dieser vollkommenen Freude, die dir niemand nehmen kann. Ich möchte die Worte von Jesus, die er seinen Jüngern so zugesprochen hat, die möchte ich dir heute zusprechen. Erstens, Du wirst weinen und klagen, weil das Leben so ist. Aber Jesus sagt auch, euer Herz wird sich freuen. Dein Herz wird sich freuen, wenn du ihn siehst, weil er kommt, um dir darin zu begegnen. Und Jesus sagt dir zu, niemand kann dir diese Freude nehmen, wenn er dir begegnet, wenn du ihn siehst. Vielleicht verschwommen durch die Tränen hindurch. Und das Letzte, was Jesus sagt, bittet. Bittet ihn in deiner Trauer, in deinen Tränen. Bitte ihn und dann kommt er und kann Tränen verwandeln in Blumen, in vollkommene Freude. Vielleicht trägst du noch etwas Karfreitagstraurigkeit in dir. Dann darfst du wissen, diese Tränen, die sind bei Gott nicht verloren, ne, sondern wir haben das am Freitag getan, ne, er sammelt sie. Ne. Hier ist der Krug nochmal. Gott sammelt diese Tränen, er zählt sie und er verwandelt sie in dieses Blumenmeer am Kreuz von Golgatha, was wir hier sehen. Und das ist wahre Freude. Hey, heute Morgen waren wir um 6 Uhr am Sodenmattsee. Das war richtig schön, auch wenn einige von euch noch ein bisschen müde aussehen, insbesondere die Jugendlichen. Das war richtig stark, dass ihr dabei wart, jungen Erwachsenen, und dass wir so viele waren. Und da hat uns Jakob Psalm 16 vorgelesen, Worte gefunden, die dieser Verwandlung, die wir erleben können, Ausdruck verliehen haben. In diesem Psalm 16, den lese ich euch nochmal in Auszügen vor, weil mich das heute Morgen so berührt hat. Hey, wenn Jesus dir begegnet, mein Herz ist von Jubel erfüllt, auch mein Körper ruht in Sicherheit, denn mein Leben überlässt du nicht dem Totenreich. Dein treuer Diener wird die Verwesung nicht sehen. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Wünschst du dir ein Herz, das von Jubel erfüllt ist, obwohl es deine Situation vielleicht gerade gar nicht hergibt? Möchtest du echtes Leben und nicht das Instagram-Leben, was gar nicht real ist? Wünschst du dir nicht ewiges Glück anstatt so flüchtige Glücksmomente, wo wir uns von einem zum nächsten hangeln und wissen, er ist doch nur flüchtig? Dann kannst du heute Jesus bitten, den Auferstandenen, der lebt und der dir begegnen möchte, heute in diesem Gottesdienst, dann kannst du zu ihm sprechen. Und ich habe dir ein Gebet, einen Satz nur mitgebracht, den du vielleicht jetzt gleich in der Stille sprechen kannst. Dieses kurze Gebet. Jesus, du sollst meine Freude sein. Jesus, du sollst meine Freude sein. Und vielleicht hast du etwas auf deinen Zettel geschrieben, bist es losgeworden bei Jesus, aber es beschäftigt dich noch, es bewegt dich noch, dann kannst du auch sagen, Jesus, verwandle das in eine Freude, die du schenken kannst. Ich gebe dir einen Moment Zeit. Wir können einfach ruhig werden, unsere Augen schließen. Und dann kannst du dieses Gebet sprechen oder das, was du jetzt auf dem Herzen hast. Jesus, du sollst meine Freude sein. Amen. Wenn du Jesus als deine Freude hast, dann ist dir diese Freude sicher, unverlierbar, vollkommen. Das wünsche ich dir, dass du das so mitnimmst aus diesem Gottesdienst. Gott segne euch. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.